Jedenfalls würde ich sagen, übertreffe ich alle momentanen Bundesräte an Führungserfahrung, wenn ich jetzt etwas salopp und böse bin.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Altbundesrat Ueli Maurer spricht über seine Rolle in der Corona-Krise und sagt, warum ein Hochschulabschluss keine Qualifikation für den Bundesrat ist. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas.
Für Altbundesräte gilt normalerweise die Devise «Servir et disparaître». Davon halten Sie offensichtlich nicht viel.
Doch, eigentlich schon, weil ich mische mich eigentlich nicht ins Alltaggeschäft ein. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich irgendetwas sage, steigen die Journalisten darauf ein und dann gibt es eine große Geschichte, die eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Mhm.
Aber Sie äußern sich doch immer auch wieder zu aktuellen Fragen. Eben kürzlich haben Sie in einem Interview die Idee, man könnte eine neue Schweiz gründen, wenn das Ständemeer nicht akzeptiert würde für die neuen EU-Verträge. Das haben Sie begrüßt und gesagt, eine faszinierende Idee.
Ja, also die Idee stammt ja nicht von mir, sondern vom Fragesteller. Aber ich glaube, dahinter steckt schon eine staatspolitische Frage, die für die Schweiz eminent wichtig ist, nämlich die Frage, eben, gibt es ein Ständemeer zu dieser Frage? Und es muss ein Ständemeer geben, weil in unserer Bundesverfassung steht, das Volk und die Kantone geben sich folgende Verfassung. Und jetzt will man eigentlich etwas ändern, das die Verfassung im Kern betrifft, ohne die Kantone dazu einzuladen. Und da hat es staatspolitischen Sprengstoff, der weit unterschätzt wird. Also wenn diese Frage dann wirklich kommt und abgestimmt wird ohne ein Ständemeer, dann hat das schon ein Potenzial, das längere Zeit die Schweiz durcheinander bringen könnte. Und daher ist es zwingend, dass man sich damit beschäftigt. Und natürlich daraus abgeleitet, wenn das nicht funktioniert, weshalb sollen dann die unterlegenen Stände sich dieser Mehrheit biegen, die das Ständemeer oder die Verfassung missachtet hat?
Aber ist das nicht ein bisschen undemokratisch, wenn jeder nach einer unterlegenen Abstimmung einfach sich abspalten würde, dann gäbe es die Schweiz schon lange nicht mehr?
Es ist nicht jede Abstimmung, die verloren oder gewonnen wird, von staatspolitischer Bedeutung. Aber hier geht es um die Grundfesten eigentlich unserer Verfassung, unseres Staates. Und es müsste ja dann, wenn etwas käme, ich glaube aber überhaupt nicht dran, ich würde es auch nicht forcieren, aber es müsste ja wieder ein demokratischer Entscheid sein, der in diese Richtung geht. Also ich habe keine Angst vor der Demokratie, egal was sie immer beschließt.
Aber Sie mögen es offensichtlich zu provozieren. Woher kommt das?
Ich glaube, es ist keine Provokation. Die Provokation ist, dass man eine Abstimmung durchführen will und das Ständemeer umgehen will. Das ist die Provokation dahinter. Und wenn ich das dann thematisiere, dann ist nicht das die Provokation, sondern die hat eigentlich vorher stattgefunden vom Bundesrat.
Ich würde trotzdem sagen, Sie mögen die Provokation oder sie liegt Ihnen. Als SVP-Präsident war das ja auch ein Erfolgsrezept von Ihnen. Sie haben in einem Interview im Schweizer Monat 2014 gesagt, ohne die Dauerkritik der Medien wären unsere Positionen nie bekannt geworden. Insofern müsste ich mich bedanken.
Ja, es ist natürlich so. Manchmal braucht es eine Provokation, um ein Thema überhaupt ins Bewusstsein zu rücken. Weil ohne Provokation findet das fast nicht statt. Und die Provokation ist ja der Beginn einer Diskussion pro und contra. Und wenn eine Provokation nicht stattfindet, dann findet auch die nachfolgende Diskussion nicht statt. Und das ist dann gefährlich. Und diese Provokation, ja, die braucht es nicht nur bei uns, sondern auch an anderen Orten immer wieder. Früher waren das die Querdenker, die hochgelobt wurden, die eine andere Meinung hatten. Und heute sind das die Provokateure, die man aussortiert.
Sie haben also SVP-Präsident rund 600 lokale Sektionen gegründet. Wie macht man das eigentlich?
Das war damals die Zeit nach der EWR-Abstimmung. Nur die SVP hat sich für eine eigenständige Schweiz eingesetzt und das hat eine Riesenbewegung ausgelöst im ganzen Land. Und wir mussten sehr oft bremsen und sagen, wir sind nicht so weit, wir können nicht schon wieder gründen. Also es war die Basis, die Sektionen gründen wollte. Und es hat uns sehr viele Mühe bereitet, auch überall Inhalte zu bieten, Strukturen zu schaffen, die dauern. Nicht ganz alle dieser Sektionen haben überlegt, aber es war eine Bewegung von der Basis. Und diese Bewegung könnte eben wieder stattfinden, wenn man jetzt der Schweiz etwas aufdiktiert, ohne die Kantone zu fragen, zum Anfangspunkt zurückzukehren.
Ja, aber wie funktioniert das in der Praxis? Was macht der Parteipräsident da? Muss er Leute rekrutieren oder muss er einfach an die Gründungsversammlung gehen und eine Rede halten?
Ich war natürlich nicht an allen diesen 600 Gründungsversammlungen. In der Regel funktioniert es so, dass die Kantonalparteien mit diesen Anliegen kommen. Die Kantonalparteien gründen auch Ortssektionen. Die Schweizerische Partei hat insbesondere neue Kantonalsektionen gegründet. Und an vielen Orten war ich auch dabei, einfach um etwas den Puls zu spüren dieser Leute. Um was geht es ihnen? Was wollen sie eigentlich? Sind sie in der Lage, dann auch so etwas durchzuziehen? Und das war eine sehr, sehr spannende Phase, weil die Leute wollten etwas. Sie wollten der Politik von Bern, der offiziellen Politik, die Stirne bieten. Und diese Bewegung hat sehr viel ausgelöst. Und ich habe Dutzende von Freunden gewonnen in der ganzen Schweiz in der damaligen Zeit.
Kehren wir zur Gegenwart zurück. Sie sind Präsident des Leonhard-Kreises, eines kürzlich gegründeten Vereins. Was wollen Sie in dieser Funktion erreichen?
Es geht eigentlich immer wieder um dieses Grundanliegen, nämlich die Redefreiheit und die Meinungsfreiheit zu gewährleisten. Auf den ersten Blick betrachtet funktioniert ja das. Und ich erlebe es aber immer wieder im Alltag, dass sich Leute begegnen, die sagen, man darf es nicht mehr laut sagen. Beispielsweise die Migration, Überfremdung, Corona war damals ein Thema. Wenn ich das laut sage, dann werde ich aussortiert und werde auf die Seite gestellt. Und das gefährdet die Demokratie. Wir erleben das nicht nur in der Schweiz noch weniger als an anderen Orten. Mhm. Sie können nach Deutschland schauen, Sie können praktisch in alle europäischen Länder schauen. Wenn eine abweichende vom Mainstream abweichende Meinung geäußert wird, dann wird sofort moralisiert. Man unterteilt die Leute, entweder sind sie gut oder sie sind böse. Und weil niemand zu den Bösen gehören will, schweigt dann diese Mehrheit und äußert sich nicht. Aber man muss diesen Leuten, die eine andere Meinung haben, abweichend vom Mainstream auch eine Stimme geben, damit die Demokratie belebt wird. Und das wollen wir mit diesem Leonhard-Kreis jetzt einmal in den deutschsprachigen Ländern eigentlich etwas forcieren.
Aber gerade in der Migration ist ja der Mainstream inzwischen auch ziemlich kritisch, natürlich auch dank der SVP, kann man sagen.
Ja, meiner Meinung nach ist er nicht kritisch genug. Es sind ja nicht nur die Medien, sondern wenn die...
Aber er ist kritischer geworden.
Ein Teil vielleicht, ja. Aber wenn Sie unser Schweizer Fernsehen anschauen, die schwimmen immer noch auf diesem Mainstream. Und wenn ich mit einzelnen Leuten rede, die ich noch von früher kenne, dann sagt man mir dort, ich darf es in der Redaktion nicht laut sagen, sonst werde ich da auf die Seite gestellt oder man schränkt mich ein in meiner Sendung, in meinem Gefäß. Aber ich glaube schon auch, ein Stück weit ist jetzt Umkehr des Pendels möglich geworden, aber es braucht noch sehr viel. Und wenn ich nach Deutschland schaue und dort jetzt mit neuen Freunden spreche, dann ist Deutschland immer noch auf einem gefährlichen Pfad. Aber auch bei uns in der Schweiz, es funktioniert einfach immer wieder, oder? Ich erlebe das in meinem Umfeld, dass Leute mir sagen, ich sage nicht, dass ich in der SVP bin, sonst erhalte ich diesen Job nicht, wenn ich mich bewerbe. Und das sind nicht nur die Medien, sondern dieser Mainstream hat sich etwas eingenistet. Man will nicht auffallen, auch in einer Firma nicht. Man will nicht plötzlich einen SVP-Exponenten in einzelnen Firmen, weil sonst die ganze Firma in Verruf gerät. Da lässt man es lieber bleiben. Und das muss bekämpft werden, weil Meinungsfreiheit ist eigentlich die wichtigste Freiheit, die wir haben, die Rede- und die Meinungsfreiheit. Und wir laufen immer noch ein Stück weit in eine andere Richtung, dass man fast Denkverbote eröffnet. Wenn du so denkst, dann bist du moralisch schlecht. Das ist das Moralisieren. Das ist jetzt etwas salopp und kurz ausgedrückt. Aber in diese Richtung geht es und da müssen wir dagegenhalten.
Ich möchte kurz auf die Zeit als Bundesrat zu sprechen kommen. Sie wurden damals vor Ihrer Wahl von vielen Seiten fast ein bisschen verspottet. Sie hätten ja nur KV-Lehre gemacht, Führungserfahrung, nur die Landi in Wiel. Und kann man sagen, dass Sie da ein bisschen unterschätzt wurden vor der Wahl?
Ja, es gibt natürlich diesen Anti-SVP-Reflex ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich unterschätzt worden bin oder nicht. Aber ich glaube, was man in der Schule lernt, sondern was man im Leben lernt. Und Führungserfahrung habe ich dann doch einiges mehr auszuweisen. Ich war in Firmen, ich war im Militär, habe ich Führungserfahrung gesammelt. Jedenfalls würde ich sagen, übertreffe ich alle momentanen Bundesräte an Führungserfahrung, wenn ich jetzt etwas salopp und böse bin.
Aber eigentlich ist es ja wertvoll, dass man im Bundesrat auch so eine gewisse Vielfalt hat, nicht nur der Parteien, sondern auch der Hintergründe, dass nicht alle einen akademischen Abschluss haben müssen und so weiter. Das ist sicher auch dient der Identifikation und wirkt auch ein bisschen dem Politikverdruss entgegen.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass eine Regierung in der Schweiz, der Bundesrat, gemischt ist. Sprachen, Berufe, Geschlecht, das macht die Vielfalt aus und die muss im Bundesrat abgebildet werden. Sie wird aber eher schlecht abgebildet, weil ich war, glaube ich, damals der einzige IPG noch ohne Hochschulabschluss und das entspricht nicht dem Durchschnitt der Schweizerinnen und Schweizer. Und ein Hochschulabschluss ist noch lange, lange nicht eine Qualifikation für den Bundesrat. Ist ein Teil, eine Bestätigung, dass man etwas gelernt hat. Aber ob man das auch anwenden kann, das ist dann noch eine andere Frage.
Interessant in diesem Zusammenhang, im erwähnten Interview sagten Sie auch, wir haben 6 Kinder, jene, die an die Uni gehen, kommen irgendwann links nach Hause. Jene, die eine Lehre absolvieren und mit dem realen Leben statt nur mit schönen Ideen konfrontiert sind, bleiben solide bürgerlich. Das würde bedeuten, mit dem steigenden Akademikeranteil in der Schweiz wird die Schweiz linker.
Ja, ich würde dem nicht schon ein bisschen widersprechen, aber nicht absolut, weil an den Schulen, an den Hochschulen vielleicht schon etwas weniger, aber an den Gymnasien habe ich das schon so erlebt. Das sind eher links denkende Leute, beginnend bei den Lehrpersonen wahrscheinlich, Elternhaus. Aber links und rechts ist auch nicht eine klare Abgrenzung. Es gibt da schon auch die Durchmischungen. Aber ich glaube, wenn jemand im realen Leben steht, Sie können das gut feststellen, wenn Sie bei einer Gewerbeschulklasse sind, Leute, die Zimmermann lernen, Automechaniker oder irgend so etwas, oder an einem Gymnasium, die Fragen sind völlig anders. Sie sind eigentlich in zwei Welten. Und die Welt der Lernenden, die ist näher an der Wirtschaft, die ist näher am realen Leben, da kommen die Fragen anders, da wird das anders gelebt, anders empfunden. Und es ist nicht die eine Welt gut und die andere schlecht, sondern man muss immer schauen, dass sie verbunden werden miteinander. Und das kann sicher noch verbessert werden. Diese Zweigleisigkeit ist schon manchmal etwas gefährlich, denke ich.
Warum gefährlich?
Ja, es gibt Leute, die sich dann plötzlich nicht mehr verstehen, weil sie sehen dann auch im Ausgang, es sind die Gewerbler und es sind, wenn schon, die anderen. Und die Berührungspunkte, die werden immer weniger. Ich weiß nicht, ob Sie das auch in Ihrer Klasse feststellen, wenn Sie Primarschule denken und dann nachher die zwei Richtungen, die eingeschlagen werden. Mhm. Die Berührungspunkte sind weniger, als sie bei den anderen waren. Und eine Gesellschaft kann sich dann entwickeln, weil alle Gesellschaftsteile sich miteinander verständigen können. Und das findet weniger statt. Ein Beispiel wäre für mich die Corona-Politik, oder? Corona haben die gut Ausgebildeten haben das alles verstanden und die schlechter Ausgebildeten haben sich gewehrt. Und diese Kluft, die da entstanden ist, die ist immer noch vorhanden und die bewegt sich ein bisschen mindestens entlang dieser Bildungswege.
Mhm. Also diese Welten sind eigentlich auch ein bisschen auseinandergedriftet noch?
Ja, ich glaube schon zunehmend, weil natürlich auch zunehmend Leute Hochschulen machen, eine andere Ausbildung haben. Gerade in der Migrationsfrage ist das auch noch wichtig, oder? Die gut Ausgebildeten aus den besser gestellten Familien haben tendenziell weniger Kontakt zu den einfacheren und ärmeren Immigrantenfamilien. Das gibt auch eine Kluft, die dort entsteht.
Sie sagten dann in diesem Gespräch auch, dass es eine Verbürgerlichung der Schweiz gäbe und dass die Schweiz bürgerlicher sei als vor 20 Jahren. Wie ist Ihre Diagnose ein Jahrzehnt später? Würden Sie das immer noch so sehen?
Es gibt zwei Tendenzen. Wir haben die urbanen Städte, die eher nach links abdriften, wenn wir Bern denken, Zürich, die großen Städte. Und das Land wird konservativer. Also die Kräfte treiben sich etwas auseinander. Das ist festzustellen. Auf dem Land, glaube ich, ist man eher etwas bürgerlicher geworden, werteorientierter, könnte man auch sagen. Und in urbanen Gebieten entwickelt sich einfach das Leben anders als auf dem Land, in den Bergkantonen. Und da stellen wir ja auch bei den Abstimmungen zunehmend fest, dass wir weniger von einem Sprachegraben reden, Röstegraben. Wir reden mehr von einem Graben Stadt und Land. Nicht nur in der Schweiz, Sie können das praktisch in ganz Europa feststellen, dass Städte anders denken, anders stimmen, sich anders verhalten als die Landbevölkerung. Das ist auch eine Entwicklung, die man ganz gut im Auge behalten muss. Ist gerade auch für die Schweiz von zentraler Bedeutung. Dann sind wir wieder bei den Ständefragen, oder? Die ländlichen Kantone denken und leben anders als die städtischen und urbanen Gebiete.
Mein Eindruck ist aber, dass quer durch das politische Spektrum die Leute etatistischer werden. Dass Etatismus auch im bürgerlichen Lager inzwischen ziemlich populär ist, also beispielsweise die Mitte-Partei, die möchte die Schuldenbremse untergraben, die FDP stimmt einem 2000-seitigen Papier mit der Vertrag mit der EU zu, auch die SVP, eine neue Initiative, möchte, dass Inländer auf dem Wohnungsmarkt bevorzugt werden, also der Staat, das Heil wird eigentlich immer im Staat gesucht.
Ja, haben Sie absolut recht. Das ist eine ebenso gefährliche Entwicklung. Je mehr sich der Staat eingemischt hat, je mehr vertraut man ihm, je mehr fordert man vom Staat. Da war wieder Corona ein Hype in diese Richtung, der das Ganze noch verstärkt hat. Und wir können dem eigentlich nur entgegnen, indem man dem Staat Geld wegnimmt, damit er weniger machen kann. Also der Staat muss sparen, damit die Leute wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen und für sich selbst schauen müssen. Die Abhängigkeit vom Staat wird immer größer. Sie sehen das jetzt in Lausanne beispielsweise, jeden Tag wird protestiert, weil gespart werden muss. Aber dieser Umverteilungsprozess, der im Gang gesetzt wurde, der ist gefährlich, weil am Schluss muss jeder mindestens den Versuch unternehmen, für sich selbst zu schauen, bevor er zum Staat geht.
Also Corona, sagen Sie, hat die Staatsgläubigkeit befördert?
Ja. Dort hat der Staat am Anfang zurückhaltend und da hat er alles und jedes versucht zu lösen mit Geld. Und das ist sowieso die Tendenz der letzten Jahre. Wenn ein Problem in der Schweiz entstanden ist, hat man das mit Geld zugedeckt. Und in den nächsten Jahren werden wir weniger Geld haben, um alle Probleme zu lösen. Und das wird harte Auseinandersetzungen geben. Wir sehen das bei den Budgets der Behörde, der Organe, weniger Geld vorhanden. Und das führt zu Zerreißproben, das werden wir erleben. Und das Ziel muss sein, wieder mehr Eigenverantwortung, ganz klar.
Ihre Rolle in der Corona-Pandemie war ja speziell. Sie waren einerseits Teil dieser Regierung, die eine so große Macht hatte wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig innerhalb dieser Regierung oder auch zum Teil gegen außen mehr oder weniger offen, standen Sie diesen Maßnahmen kritisch gegenüber. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Es war eine sehr schwierige Zeit, weil normalerweise haben Sie in einem Gremium wie im Bundesrat einmal eine Differenz in einem Punkt. Dann ist der Punkt erledigt und man übergeht zum Alltag. Und Corona hatten wir eigentlich während 3 Jahren immer diesen Punkt an jeder Sitzung, wo wir Differenzen hatten und das wurde nie bereinigt. Das war für alle schwierig, diese Differenzen zu haben, weil wir waren uns das nicht gewohnt. Ich habe persönlich auch eher darunter gelitten, weil ich war eigentlich immer der Meinung, dass wir nicht optimale Lösungen gefunden haben. Am Anfang war das noch war das noch denkbar, da wussten wir noch nicht so viel. Aber nachher haben wir uns mit dem europäischen oder weltweiten Mainstream auch in eine falsche Richtung entwickelt. Viel weniger weit als in anderen Ländern. Vielleicht auch eine gewisse Opposition bei uns immer vorhanden war mit der direkten Demokratie auf allen Stufen. Aber dieser Mainstream ist gefährlich und in einem Kollegialsystem ist er noch etwas gefährlicher, weil dann eine einzelne abweichende Stimme kaum mehr gehört wird oder nicht gehört werden darf. Das war eigentlich eine Gratwanderung, immer wieder zu signalisieren gegenüber der Bevölkerung. Man kann auch noch etwas anders denken und es darf abweichende Meinungen geben, aber das war noch schwierig. Hat sich auch nicht so bewährt. Ich war kürzlich an einer Veranstaltung, da wurde darüber gesprochen. Ich war ja eigentlich der Einzige, der auch gegen außen gezeigt hat, dass man kritisch sein darf. Und dann wurde ich ausgepfiffen, weil ich zu wenig kritisch war.
Ja. Aber doch kann man sagen, dadurch, dass Sie sich eigentlich immer ein bisschen kritisch gezeigt haben, das hat wahrscheinlich schon auch dazu beigetragen, dass die Schweiz jetzt im Vergleich zu anderen Ländern wahrscheinlich ein bisschen vorsichtigere Maßnahmen ergriffen hat und hat sicher auch dazu beigetragen, dass vielleicht weniger Leute jetzt das Vertrauen in die Politik völlig verloren haben.
Ja, ich hoffe, dass das einen gewissen Einfluss hat, aber ich war ja nicht der Einzige. Vielleicht im Bundesrat hat man das so wahrgenommen, aber in der Bevölkerung gab es schon auch Widerstände und aber trotzdem, also die Bevölkerung hat Vertrauen in die Politik verloren. Das nimmt man viel zu wenig ernst. Ich kenne so viele Leute, die nie mehr abstimmen gehen, die wirklich frustriert sind von dieser Situation. Es sind die gleichen, die jetzt wieder bei dem Ständemehr ausgezählt werden. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, wenn wir die Leute nicht mehr ernst nehmen. Auch wenn sie eine andere Meinung haben, sind sie ernst zu nehmen und diese Meinung ist zu berücksichtigen. Und wenn das nicht passiert, verliert die Politik massiv an Vertrauen. Das findet gerade im Moment statt. Das ist ja das, was mich beunruhigt, dass man die Leute nicht ernst nimmt, ihnen nicht zuhört und sie zum Vornherein, man moralisiert, sie gehören zu den Schlechten, mit denen will man nichts zu tun haben.
Gibt es etwas, was Sie bereuen aus dieser Zeit? Sie haben zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass schon relativ früh klar war, dass das Coronavirus nicht so gefährlich ist und dass die Impfung eigentlich zu optimistisch verkauft wurde. Und trotzdem haben Sie öffentlich dazu aufgerufen, dass man sich impfen sollte.
Ich weiß nicht, ob ich auch dabei war, öffentlich aufzurufen zum Impfen. Aber das ist natürlich das Problem der Kollegialregierung. Eigentlich funktioniert eine Kollegialregierung nur, wenn dieser Kurs, der beschlossen ist, mehr oder weniger verfolgt wird. Es darf sichtbar werden, dass es auch noch andere Meinungen gab, aber am Schluss hat man das so zu verkaufen. Damit steht und fällt unser System und unser System ist am Schluss gut oder das Bestmögliche. Und dieses System kann man nicht gefährden, indem man völlig ausflippt. Mhm. Und was ich bei Corona gemacht habe, ist vielleicht das mehr kann man wahrscheinlich nicht machen, als dass man durchschimmern lässt, hallo, es gibt auch andere Meinungen und natürlich habe ich versucht, praktisch an jeder Sitzung die vorgeschlagenen Maßnahmen etwas abzudämpfen und in unserem System sucht man ja dann immer Kompromisse und das ein Teil der Maßnahmen, die nicht ganz so weit waren, kann man vielleicht tatsächlich darauf zurückführen.
Man sagt, oder viele Leute sagen, die in Bern oben machen sowieso, was sie wollen. Stimmt das?
Dieser Eindruck entsteht schon und er entsteht zunehmend, weil wir diese neue Bewegung des Mainstreams haben. Es gibt eine bestimmte Meinung, die wird verfolgt und es gibt kaum abweichende Meinungen dazu. Wenn einzelne Medien einmal etwas anders machen, dann werden sie auch gerade etwas aussortiert, sie gelten nicht mehr als das. Und einfach dieser Mainstream und die Diskussionen, die nicht mehr stattfinden, Das ist das Gefährliche. Wenn in diese Richtung am Schluss entschieden wird, alle Fakten auf dem Tisch liegen, dann ist das okay. Aber wenn man versucht, Abstimmungen zu beeinflussen mit dem Verhalten, wären wir wieder bei den Ständen, dann wird es gefährlich.
Mhm. Sind Sie durch Ihre eigene politische Karriere ernüchtert oder wohlwollender geworden gegenüber dem Politikbetrieb?
Nein, ich bin kritischer geworden.
Kritischer?
Ich bin kritischer geworden, weil sehr viele Dinge, die entschieden werden, nicht genügend sorgfältig vorbereitet und abgewogen worden sind. Sehr viel wird im Vornherein schon durch Bildung von Kommissionen, durch Bildung von Stäben in eine Richtung beeinflusst. Und sehr viel ist oberflächlich, auch aus dem Parlament. Die Verwaltung und das Parlament hat nicht mehr die gleiche Qualität wie früher. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass weniger Lebenserfahrung, Wirtschaftserfahrung hier vorhanden ist. Leute früher, also immer früher, haben noch schwierigere Zeiten mitgemacht, Wirtschaft, haben den Aufschwung erlebt, wissen, was es braucht. Und die Generation, die jetzt mehr oder weniger an den Schalthebeln sitzt, die hat sehr vieles einfach nicht erlebt, entscheidet aus ihrem Erlebnis, aus dem, was sie selbst erfahren haben. Und das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Und wenn dann etwas Unangenehmes kommt, dann wird es sehr ausgeblendet, sonst müsste man ja die Probleme lösen, wenn man sie anspricht.
Mhm. Das spricht eigentlich auch für die gegen die Erosion des Milizsystems, oder? Also das Milizsystem ist eigentlich erodiert und die Leute kennen eigentlich nur noch diese Welt in der Politik.
Ja, das ist so. Das Milizsystem ist und war unsere Stärke. Und es erodiert tatsächlich, und zwar auf allen Stufen. Immer weniger ist Miliz, immer mehr wird vom Staat übernommen, wird vom Staat arrangiert, wird vom Staat auch bezahlt. Und damit wird das Spektrum der Meinungsentscheider oder wird eingeschränkt. Mhm. Und ich glaube einfach, 5 Millionen Leute, die abstimmen, sind in der Summe gescheiter als 7 Bundesräte, logischerweise, oder 200 Nationalräte. Und wenn man diese im Vornherein ausscheidet, die nicht in diese Richtung marschieren, dann ist das gefährlich. Und die Schweiz war ja eigentlich ein Land, das immer selbst, oder die Leute haben für sich selbst schauen müssen, weil es ging nicht so gut. Wir haben das liberalste Wirtschaftssystem, haben wir immer noch ein bisschen. Aber Liberalismus, Abstimmung, Erbschaftssteuer, Geld haben, verdient zu haben, tüchtig zu sein, erfolgreich zu sein, ist verpönt. Denen will man das wegnehmen. Das war nie die Schweiz, sondern die Schweiz hat eigentlich Erfolg und Tüchtigkeit belohnt. Und dann gibt es immer Auswüchse, klar, völlig in jedem System gibt es das. Aber es ist immer noch das beste System und das versuchen wir überall einzudämmen, einzudeckeln. Und was die Schweiz einmal stark gemacht hat, das wird heute fast als Schwäche ausgelegt. Das ist schade. Wir sind schon auf einem eigentlich gefährlichen Weg.
Aber Sie waren ja viele Jahre auch Berufspolitiker.
Ich habe immer gearbeitet, 80%. Aber ich habe am Morgen um 8 Uhr begonnen und ich war oft nach einer Sitzung um 10 Uhr noch bis morgens um 2 im Büro und habe gearbeitet. War eine sehr strenge Zeit. Daher sage ich immer, Bundesrat zu sein, war nachher meine ruhigste Phase im Leben. Alles war organisiert. Der Tag war zwar immer noch lang, aber der Stress von vorher, der ist verflogen. Wenn Sie eine große Familie haben und in der Politik hat man damals noch gar nichts verdient, so musste man einfach noch arbeiten.
Mhm. Uli Maurer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.